investiere jeden Euro sofort
ja, genau.
in... Nein, Mann. Guck, dass du mehr Geld operativ verdienst.
Also wenn du mit wenig Arbeit wirbst, bekommst du halt Leute, die wenig arbeiten wollen. Mhm. Wenn du mit Happy Hour wirbst, bekommst du Leute, die gerne um 16 Uhr sich einkippen. Ein Setter, ja. Jung, hat Bock, aber harter bayerischer Akzent.
Schwierig.
Hire or Fire, der Startup Talk mit Jan Lüthier-Toden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hire or Fire. Heute habe ich Tobi Vetter dabei. Tobi, herzlich willkommen.
Hi, danke für die Einladung.
Du bist ja einer der Leute, wo ich mich von der Person her am meisten auf das Gespräch gefreut habe und gleichzeitig gar keinen Bock auf das Thema habe.
Ja, mega, ist so perfekt.
Wir sprechen heute, also wie du den Film aufgebaut hast, aber auch so Mitarbeiter-Benefits.
Ja.
Und ich bin ja nicht so gut auf Benefits zu sprechen. Kommen wir nachher drauf. Ja. Weshalb ich mich aber gefreut habe, mit dir zu sprechen, weil zum einen habe ich ultra Respekt davor, wie du den Film aufgebaut hast.
Danke.
Du hast die Finanzbranche in unserer Bubble sehr gut besetzt.
Ja.
Aber was ich auch cool finde, du hast so voll das Auge für Leute.
Ja.
Und ich musste auch vor allem an zwei deiner LinkedIn-Posts denken. Zum einen, dass du jemand mal deine AP hast ja heute an, dass du dir irgendwie so einen jungen Kellmann Tag mitgegeben hast, so ey, zieh die mal an, Junge.
Ja, ja, ja.
Und dass du so auf dem Parkplatz die Jungs mit der Porsche zum Porsche mitgenommen hast.
Safe. Ja, ja.
Und insofern, ich finde es immer cool, wenn Leute so ein Skillset haben, wie zum Beispiel wie die halt Finanzen allgemein. Das sind jetzt aber keine Bürokraten.
Aha.
Die sind cool und die verstehen die normalen Jungs.
Ja.
Und das finde ich bei dir mega geil.
Dankeschön.
Deshalb habe ich mich voll darauf gefreut, mit dir persönlich zu sprechen.
Ja, geil. Let's roll.
Ey, und wir kannten das ja gar nicht so gut.
Nee, wir haben uns auf This is Marketing einmal ganz kurz unterhalten und halt zwei, drei Touchpoints als mal so online. Ne? Wenn man mal kommentiert, mal hier und dies, das sieht man dann als. Aber ist heute quasi das erste Mal, dass wir länger als eine halbe Stunde sprechen.
Ja. Ey, und danke. Wir sind ja heute, wie man sieht.
Ja.
Bei dir im Studio haben wir eben schon eine coole Folge für deinen Podcast aufgenommen.
Ja.
Jetzt noch eine für unseren Kanal. Zum Einstieg, Tobi, was oder wer ist der krasseste Hire, den du je gemacht hast?
Luca.
Luca?
Luca, ja. Aus dem einfachen Grund, Luca kam zu mir, da war der 18.
Mhm.
Und der hat vom Skillset her nur die Hard Skills gekonnt. Also nur Sales und sowas. So dieses ganze Soft Skills außenrum noch nicht so sehr. Aber der hatte einen so unbändigbaren Willen. Ja. Und ist jetzt auch die Person, mit der ich am längsten zusammenarbeite hier innerhalb der Firma. Also das
krass.
War so von der Gesamtjourney. Ich meine, jetzt 5 Jahre arbeiten wir jetzt in irgendeiner Form zusammen. Und das war so, ist die längste Journey, die ich mit einer Person im 1:1 arbeiten gehabt habe. Ja,
ja, ich habe ihn ja eben auch erlebt.
Mhm.
Ich habe eben nochmal einen Call bei euch gebucht. Ich war ja euer erster Ladenkunde, um mir einen Call bei euch zu buchen. Und eine halbe Stunde später kam er an und meinte, ey, guck mal auf deinem Handy, Jan. Hier, guck mal, hast du schon Invite bekommen? Hier, nimm mal Invite an. Dann hat sie Invite und meinte, ja geil, jetzt kann ich wieder gehen.
Ja, ja, das war Janis. Ja.
Das war Janis. Aber der Invite kam von Luca.
Ja, genau, der Invite kam von Luca.
Also,
du hast mit Janis gesprochen. Janis ist einer der Jungs, die hier den Outbound macht für die Leads, die Inbound reinkommen. Und jetzt hast du ein Beratungsgespräch mit Luca. Das heißt, du wirst ihn kennenlernen, ja?
Ultra.
Nice.
Ultra. Stichwort neue Leute kennenlernen.
Ja.
Wenn ihr auch neue Leute kennenlernen wollt, bessere Mitarbeiter, alles darüber lernen wollt, abonniert den Kanal, sei es auf Spotify, iTunes, YouTube, weil so lernt ihr immer ganz viel Neues.
Absolut.
Tobi, ich habe dir was mitgebracht.
Ja,
am Anfang ein kleines Game.
Ja.
Denn du machst ja ganz viel zum Thema Versicherung. Wir sprechen ja gleich noch drüber.
Ja.
Wir sprechen ja heute auch über Mitarbeiter-Benefits.
Ja.
Ich bin ja mal kein Fan davon.
Ja, verstehe ich.
Und zwar habe ich dir 5 Benefits mitgebracht und du musst die ranken, ohne zu wissen, was das nächste Benefit ist.
Verstanden, alles klar.
Okay, also.
Geil. Ranking.
Tobi, ranke diese 5 Benefits, ohne zu wissen, was das nächste kommt. Das erste, moderne Büroausstattung. Und übrigens, das sind Sachen, die habe ich jetzt bei Leuten, ich habe mich informiert, aber das sind jetzt tatsächlich reale Sachen, die bei Leuten auf der Karriereseite als Benefit stehen.
5.
Moderne Büroausstattung auf die 5?
Ja.
Also das Schlechteste.
Es ist für mich kein Benefit.
Ja. Nummer 2, habe ich gesehen. Mineralwasser.
Verdammt, das wäre die 5 gewesen. Ja gut, dann nehme ich jetzt mal die 4.
Die 4, dann hier, was ich gesehen habe, E-Auto kostenlos laden.
Ja. Jetzt ist natürlich, du hast jetzt hier ja gerade schon so richtig schlechte Sachen präsentiert. Komm, ich mache jetzt mal die 3.
Die 3?
Ja.
Dann Nummer 4. Benefit. Wenn es abends länger dauert, geht Lieferando auf uns.
kann cool sein. Also ist jetzt keine kompletter Mist, aha, ja. Ich hoffe jetzt einfach, dass du dir das Beste für den Schluss aufgehoben hast. Ja, mach jetzt auf die 2.
Ja, ich dachte immer hier, da bin ich immer eine Vollergeber, Nummer 5, betriebliche Altersvorsorge.
Ja, gut, dann bin ich zufrieden. Dann ist fein, ja. Also finde ich ein geiles Benefit, ja, die BAV, deswegen passt alles klar, nehmen wir auf die 1, ja.
Okay, das heißt, ich glaube, wir hatten jetzt auf der 1 die betriebliche Altersvorsorge, ja, auf der 2 hatten wir Lieferando,
ja.
Auf 3 der 3 E-Auto.
4 haben wir Mineralwasser und 5 moderne Büroausstattung.
Bist du zufrieden mit dem Ranking?
Ist okay. Also kann ich schnell. Also okay. Die letzten beiden Positionen hätte ich vielleicht dann getauscht. Ja,
ja, cool. Ja. Tobi, erzähl mal, was macht ihr bei Vetter Consulting?
Wir helfen Unternehmer und Selbstständigen dabei, ihre Finanz-, Versicherungs- und auch Steuersituation zu verbessern, indem wir uns das aktuelle Setup anschauen, wie die Person aufgestellt ist und dann gucken, okay, wie kriegen wir es hin, die Abgabenlast zu minimieren, wie kriegen wir es hin, die Steuerlast zu minimieren, dabei Vermögen aufzubauen und das vorhandene Vermögen, sei es jetzt in Form von Betriebsvermögen und auch privat, abzusichern dann eben mit Insurances.
Ab welchem Level des Unternehmers macht das Sinn?
Also die kleinsten Sachen, die wir machen können, ist eigentlich so ab 5.000 Euro Gewinn pro Monat. Wenn du jetzt im Einzelunternehmen oder GbR firmiert bist, dass pro Person ca. 5.000 Euro hängen bleiben, weil dann auch schon Sozialversicherungsthemen anfangen, die blöd werden. Und bei jetzt vor allem Online-Marketing gibt es ja als auch so Coaches und die werden dann teilweise von der gesetzlichen Rentenversicherung Pflicht eingestuft oder jemand, der selbstständig ist, nur einen Kunden hat.
Ja.
Der wird Pflicht eingestuft und dafür halt dann die richtigen Workarounds direkt schon mal zu platzieren, dass du nicht irgendwie, weil du es nicht auf dem Schirm hast, in 3 Jahren dann Schreiben von der gesetzlichen Rentenversicherung bekommst und gesagt bekommst, ey, du musst 16.000 Euro plus Verzugszinsen zahlen.
Ja.
Da die Leute einfach schon mal ordentlich aufzustellen. Weil erfahrungsgemäß ist es so, wenn du dich hier selbstständig machst, du hast ja erstmal deinen operativen Business Case auf dem Schirm.
Ja, klar.
Willst da vorwärts machen. Du musst gucken, dass du Kunden gewinnst und sonst was. Dann hast du überhaupt diesen gesamten Verwaltungsapparat nicht dabei. Und meine Grundthese ist, Unternehmertum und Selbstständigkeit sollte Freiheit bedeuten in Deutschland. Und ich habe halt sehr früh diese Sachen gecheckt, was da halt relevant ist, weil man halt durch das, wenn man selber sich selbstständig macht im Finanzdienstleistungsbereich, halt diese Themen sowieso behandelt und sagt, ey, weißt du was, die Leute da draußen haben es aber nicht. Die setzen sich mit Marketing, mit Sales und sonst was auseinander und wissen das nicht, um denen dann einfach direkt an der Stelle dann das ordentliche Knowledge mitzugeben.
Ja, und ich hab den Fehler auch gemacht. Ne, wir machen jetzt ja auch, guck mal, wenn du so ein paar Millionen im Jahr machst und denkst, hast du es langsam auf dem Schirm. Aber hätte ich es von Anfang an gemacht und das Geld eingespart, früher besser angelegt, hätte ich 200.000 mehr.
Ist so, ja. Also es sind einfach so, manchmal sind es ja auch einfach kleine Hebel, gar nicht so diese riesigen Steuersparkonstrukte. Das wird für viele immer so super komplex. Aber im Großen und Ganzen gibt es schon so 2-3 kleine Moves, die dir schon extrem weiterhelfen. Und was wir auch viel machen in der Beratung, ist den Leuten halt den richtigen Fokus zu geben. Zum Beispiel, wenn mir fragen, ja Tobi, was ist mein größter Geldhack? Dann sag ich mal, ja, mehr Geld verdienen. Also das ist das Wichtigste. Ja. Konzentrier dich da drauf. Mach den ganzen anderen Kram, der dir auf die Füße fallen kann. Kümmere dich darum. Aber der Hauptfokus sollte sein, dass du halt einfach mehr Geld machst. Und da bin ich jetzt nicht der Typ Finanzberater, der sagt, ja, investiere jeden Euro sofort in. Nein, Mann. Guck, dass du mehr Geld operativ verdienst.
Ja, wenn wir jetzt einfach so ein Beispiel nehmen. Eine Firma, 1 Million Umsatz, macht ein Drittel Marge, Geschäftsführer gilt 120.000, 10 Mitarbeiter. Ja. Wie viel kann so jemand sparen? Beziehungsweise schon mehr reinbekommen?
Also schon ordentlich. Also du kannst jetzt zum Beispiel, du bist ein alleiniger Gesellschafter, Geschäftsführer, beispielsweise noch keine Holding drüber. Ja? Genau. Also dann würde ich mal so das Setup jetzt. Okay, die Person kommt jetzt zu uns rein.
Na, sagen wir mal mit Holding, weil die meisten, die ich kenne, die gründen eigentlich alle mit. Ich kenne kaum Leute, die nicht mit Holding gründen. Okay. Zumindest wenn es um den GmbH geht.
Ja, verstanden. Okay, 120.000 Euro Jahresgehalt zahlt er sich aus, heißt ein 10er im Monat. Ja? Und die Person ist gesetzlich oder privat krankenversichert?
Sagen wir mal gesetzlich.
Alles klar, gut. Gesetzlich heißt, also würde ich erstmal da anfangen, weil das ist so eine Ausgabe, die kostet dich 1.200 Euro bis 1.300 Euro monatlich. Ja. Jetzt kommt natürlich auf die Familiensituation, ist man verheiratet, ist man nicht verheiratet, sonst würde ich da mal ansetzen zu gucken, okay, könnte private Krankenversicherung Sinn machen, weil die nicht nur jetzt einen Vorteil hat, sondern auch später mal Vorteile hat, weil jemand, der so viel Geld verdient, also 30% Marge macht, der wird mittel- bis langfristig Vermögensaufbau betreiben müssen. Das heißt, wenn er eine Holding hat, wird er sich irgendwann mal Gehalt aus seiner Holding bezahlen.
Ja.
Das wird tendenziell, wenn er den Lebensstandard nicht herabsetzen möchte, weiterhin irgendwie 120.000 Euro plus Inflationsrate sein.
Ja.
Das heißt, diese Person sitzt dann da und wird sagen, ich will meinen Lebensstandard einfach immer mindestens auf diesem Niveau plus Inflationsrate haben.
Genau.
Also wird sie immer den Höchstsatz in der gesetzlichen Krankenversicherung bezahlen.
Ja.
Das heißt also, wenn wir uns jetzt mal angucken, was da passiert über die Jahre hinweg und die Beitragssätze anschaut, dann würde ich da als erstes ansetzen.
Okay.
Ja. Dadurch habe ich aber, wenn ich dann in die private Krankenversicherung wechsle, direkt schon mal eine Steuermöglichkeit, nämlich in Jahren, in denen ich mir beispielsweise eine hohe Tantieme ausschütte oder vielleicht auch noch andere Einkommensströme habe und meinen Einkommensteuersatz noch weiter nach oben pushe, kann ich meine PKV wiederum zum Regulieren dieser hohen Einkommensteuer verwenden. Ich kann nämlich beispielsweise mit meiner PKV verhandeln, dass ich Beiträge der nächsten 3 Jahre in einem Monat bezahle.
Ah, okay.
Dadurch habe ich eine extrem hohe Ausgabe in diesem einen Monat. Die ist in der Regel zu 80% einkommensteuerseitig abzugsfähig. Die drücke ich dann quasi da rein. Habe die nächsten 36 Monate keine Beitragslasten der PKV. Cool. Dadurch wird wiederum eine Position in meiner Einkommensteuererklärung frei und ich kann andere Sonderausgaben, wie zum Beispiel eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung oder ähnliches, dann da reinbuchen und habe nochmal einen zweiten steuerlichen Effekt. Ja, das wäre zum Beispiel einer der Punkte.
Ja.
Ansonsten, die Personen, die diesen Lebensstandard haben, die müssen, wie gesagt, Assets aufbauen. Mhm. Meistens mit Holding wird dieser Vermögensaufbau dann in der Holding aufgebaut.
Ja.
Und man muss sich dann immer fragen, hey, wie komme ich später an Geld zum Konsumieren?
Ja.
Und da schaue ich mir immer den am weitesten in der Zukunft liegenden Punkt an, den wir versorgen müssen.
Ja.
Weil für den brauche ich am wenigsten Geld jetzt. Ne, Zinseszins, klassischer Faktor. Du hast viel auch über so konservative Assets gesprochen. Wenn wir jetzt mal ein ETF-Portfolio nehmen, neben 7% Zins. Ja. Wenn ich lange Zeit habe, zum Beispiel ich bin 30, ich muss irgendwie 37 Jahre bis zur Rente in Anführungsstrichen, dann habe ich ja diese 37 Jahre Zinseszins und brauche halt jetzt nur 600-700 Euro, um mir ein Millionenvermögen bis dahin aufzubauen. Ja. Anstatt wenn ich 2 Jahre davor sage, oh, ich muss jetzt jedes Jahr 500.000 Euro sparen.
Klar.
Schwieriger, ja, viel leichter, das eben mit kleineren Summen zu machen. So kann man sich jetzt beispielsweise dann seine GmbH benutzen, um sich eine Versorgungszusage zu machen für ein Altersvorsorgekonstrukt. Das heißt also, die Firma investiert über einen Altersvorsorgevertrag, der steuerlich abzugsfähig ist für die GmbH, in ETFs, die mir später als privates Einkommen ausgezahlt werden. Heißt, ich habe eine Minderung meiner Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer oder wenn ich es über das Gehalt umwandle von meiner Einkommensteuer und ab hinten raus wiederum einen Benefit. Und wenn man dann das noch kombiniert mit zum Beispiel diesem PKV-Thema oder auch der ein oder anderen Immobilie, die man sich vielleicht noch ins Private reinkauft, die auch wiederum eine Abschreibung hat, da kann man es auch hinbekommen, wenn man es auf die Spitze treibt, dass man seinen Einkommensteuersatz mal unterhalb der 10%-Grenze drückt, wenn man halt die richtigen Sachen hat. Ne? Da gibt es ja dann noch IAB und andere Abschreibungen zu nutzen. Das sind dann alles so Gestaltungsbegrenzungen, die kommen halt immer sehr, sehr individuell auf die Situation an. Aber tendenziell jemand jetzt auf dem Niveau, würde ich sagen, ey, wenn du dich noch nicht mit privater Krankenversicherung, betrieblicher Vorsorge auseinandergesetzt hast, das solltest du auf jeden Fall mal machen. Und ein Depot in der Holding.
Ja.
Auch nicht verkehrt, sich da mal mit auseinandergesetzt zu haben. Ja,
das ist schon wichtig, weil ich glaube, viele haben schon mal so ein privates Depot, eigentlich schon immer.
Seit immer, Trade Republic hat ja auch viel Geld investiert, dass jeder sich diese App mal runterlädt. Ja? Wenn man halt wirklich mal Volumina an Geld zur Verfügung hat, dann merkt man, das ist keine App für jemand mit Geld. Ja, also. Das ist halt für zum Traden, so kleine Quatsch zu machen. So. Aber also wir haben hier zum Beispiel in der Firma einen jungen Mann, der ist stark mit so Stockpicking. Und der hat uns auch schon mal hin und wieder so, ey Jungs, ich habe hier einen Tipp, wenn ihr Bock habt, macht das. Und da bist du halt mal mit 10.000 Euro rein und hast dann aus diesen 10.000 Euro Handgelenksschmuck verdient. Also hast dann irgendwie da mal 50.000, 60.000 Euro Profit gemacht. Er selber ist da irgendwie mit 180.000 Euro Profit raus oder sowas. Und du merkst zum Beispiel, wenn du dann einen größeren Trade machen willst, da über die App, blockiert die App manchmal. Lässt sich den Trade nicht ausführen oder sowas, Und das geht nicht. Also das ist für mich inakzeptabel, dass der Dienstleister...
Ich hatte mal eine Karte, wo die es eingefroren haben.
Ja!
Ne, wusste sie irgendwie, oh, ein Crash könnte kommen und haben die einfach 8 Wochen lang ihr Geld eingefroren.
Das ist krass. Also das geht nicht, Und deswegen, also seriöse Broker, ich bin da mittlerweile sogar schon fast, dass ich teilweise auch die Hausbank, bei der man später vielleicht mal eine Finanzierung mit haben will, auch wenn es teurer ist und vielleicht das Handling nicht das krasseste ist. Aber wie gut bist du mit deinem Banker, wenn du da, keine Ahnung, eine Million in dem Depot bei denen liegen hast, da sind die auch erstmal cool drauf, und lassen dir vielleicht die ein oder andere Kondition mal für eine Immobilienfinanzierung leichter zukommen.
Genau. Ich bin auch seit ein paar Jahren bei der Volksbank wieder.
Ja,
wir waren lange bei, ich glaube, privat in Diba und mit der Firma haben wir eigentlich alles an Neobanken durch. Also Konto, Penta, Finum, N26, Holvi alle probiert.
Ja.
Und jetzt sind wir wieder bei der Volksbank, also, das Beste, was wir je gemacht haben.
Also ich bin Sparkasse und Volksbank, das sind die beiden. Ich habe eine digitale Bank für also bis 100.000 Euro, einfach da die Einlagensicherung drauf, um so liquide und flexibel zu bleiben. Aber ansonsten Sparkasse und Volksbank einfach als die Institutionen, wo du weißt, okay, muss schon was passieren, dass die pleite gehen. Ne?
Ja, voll. Wir reden ja auch ganz viel über Gehälter.
Ja.
Bei uns, wir machen hier Headhunting für Startups und es geht immer sehr viel natürlich um Mitarbeitergehälter. So, was muss ich wem zahlen, um den oder die reinzuholen?
Ja.
Und wir sprechen auch nachher noch viel über Mitarbeiter, die Engel und Benefits für Mitarbeiter. Aber wie ist es bei
Geschäftsführergehältern?
Woher weiß ich, was ich mir da auszahlen sollte?
Sehr, sehr variabel auch, ne? Also man wird ja selbstständig und die meisten Kunden, die wir haben, sind Gesellschafter-Geschäftsführer, also denen gehört die Firma selbst. Die haben ja schon immer sehr spezielle Situationen. Ja, also manche haben ja ihre nur zur Vermögensverwaltung eine GmbH, manche haben einen operativen Business Case. Ja. Dann beziehen die einen Gehalt aus der Holding, die anderen beziehen das Gehalt aus der operativen. Das kommt halt immer drauf an. Mhm. Ja. Ich persönlich bin so eingestellt, wenn ich jetzt einen Growth Case habe, wie jetzt unseren und den deinen, ja, dann sollte ich mir ein Gehalt zahlen, das dafür sorgt, dass ich privat finanziell mir die Dinge erlauben kann, die dafür Sorge tragen, dass ich mich finanziell wohlfühle und für meine Erholung sorgen kann. Weil Geschäftsführer in einem Growth Case, jeder, der 2-3 Jahre lang selbstständig ist, weiß, das ist ein bisschen stressiger. Es ist einfach, da kommt ein bisschen mehr auf einen zu. Es sind mehr Themenbereiche, die man abdecken muss.
Ja.
Und deswegen sollte man schon ein Gehalt haben, wo man sie jetzt eben nicht, wenn du jetzt irgendwo mal noch in ein Hotel einchecken willst, dass du dann, weil das 300 Euro kostet, das nicht tust.
Ja,
sondern es sollte halt dafür da sein. Deswegen bin ich kein großer Fan von diesem, was gerne auf YouTube so 60.000 Euro Jahresgehalt als Geschäftsführer, bin ich kein Fan davon.
Ja.
Ich würde sagen Minimum 90. Ja, 90, weil das ist also für mich, als Single, jetzt also im Single keine Kinder, wohne alleine, würde ich halt sagen, hey, da muss ich jetzt, mit dem Geld komme ich sehr gut klar ohne Sozialversicherungsbeiträge. Ja. Kann ich sehr, sehr viel machen. Ich habe am Monatsende immer Kohle übrig und muss mir keine Gedanken machen.
Ne?
Ich lebe jetzt aber auch kein übertrieben ausschweifender Lebensstil. Ich gehe zum Fitness, ich esse gesund, und 2-3 Mal im Monat sage ich mir, okay, jetzt gehe ich mal irgendwo geil essen oder gehe mal irgendwie auf eine Veranstaltung, auf die ich Bock habe.
Ja.
Und dafür reicht die Kohle in der Regel und kaufe mir ordentliche Klamotten und dann passt das. Ja,
verstehe ich. Ich bin auch schon immer bei dem geblieben, was ich am Anfang hatte. Also als Freelancer bin ich irgendwie dann bei 10.000 im Monat gewesen, als Einzelunternehmer, und irgendwie bin ich immer bei dieser Summe geblieben. Aber guck, wir haben auch 3 Kinder.
Richtig.
Meine Frau ist zu Hause.
Ja, also dann ist ja also vollkommen fein. Ja, da kommst du, wenn du jetzt eine nicht so teure Miete hast, oder im Eigentum wohnst.
Du willst nicht hören, was wir an Miete zahlen.
Sag.
Rat mal, wir fangen jetzt ja an, ein Haus zu bauen.
Ja.
Aber wir haben jetzt gerade eine Doppelhaushälfte.
Ja.
Seit 5 Jahren.
Ja.
Erstbezug.
Ja.
100 Quadratmeter.
Ja.
Schätz mal.
Wo liegt das?
Zwischen Hamburg und Bremen auf dem Dorf.
Was ihr Miete zahlt.
Ja.
100 Quadratmeter. Ihr werdet 9 Euro den Quadratmeter zahlen.
7.
Verdammt!
Aber es ist jetzt teuer. Das war damals auch schon ein guter Preis.
Ja.
Aber ja, ich das Leuten dann auch meinen Mitarbeitern erzähle, die sind alle für 2.000 Euro irgendwo in der Stadt.
Also ich zahle genau 2.000 für 65 Quadratmeter Wohnfläche.
Ja.
Und also ich habe eine gigantisch große Dachterrasse.
Ja.
Ich nutze sie nicht, das ist ein bisschen problematisch. Aber
schade ist das.
Ja, voll. Ja, ist genauso groß wie die Wohnung nochmal.
Ja. Okay.
Also wirklich abstrakt groß.
Ja.
Aber ich bin halt meistens irgendwie dann, wenn unterwegs oder halt im Fitness oder so.
Ja, ja. Wir bauen jetzt hier ein Haus.
Ja.
Wie würdest du das machen von der Finanzierung her?
Ja.
Also Grundstück. Ich habe unser Privatdepot geplündert und so bezahlt.
Mhm.
Jetzt kommt noch das Haus.
Ja.
Und jetzt muss ich ja für die Anzahlung irgendwie Geld aus der Holding ziehen, was aber wehtut.
Darlehen, ja.
Wie würdest du es genau strukturieren?
Ich würde erstmal nicht bauen.
Nee, ich will ja bauen. Also ich will ja bauen.
Du willst bauen, okay, das ist dein großer Wunsch. Okay.
Ja,
wie würde ich strukturieren?
Ich will ein cooles Haus bauen für mich und meine Familie, wo wir länger bleiben können, was ich vielleicht nochmal vererben kann, verkaufen kann. Ich will, dass es meins ist.
Okay. Vielleicht hätte ich sogar über die Holding gekauft.
Krass.
Vielleicht.
Und dann mich selbst vermietet. Krass.
Also gibt Cases, ich habe jetzt gerade aktuell zum Beispiel drüber nachgedacht, habe eine sehr, sehr geile Wohnung gefunden zum Kauf hier in Mannheim, wo ich dachte, ich zahle 200 Euro mehr, würde ich 200 Euro mehr Miete zahlen an meine eigene Holding quasi und hätte quasi das Asset an der Stelle, was jetzt absolut fein wäre, so als Lifestyle-Objekt, wäre jetzt auch überhaupt nicht übertrieben gewesen. Ja? Deswegen habe ich das gerade so ein bisschen auf Abruf. Aber an sich ist ja der Weg schon so, okay, ich hole mir Darlehen von meiner Holding, respektive ich habe das Eigenkapital zur Verfügung und ich gucke, dass meine...
Also Darlehen von der Holding, keine Gewinnausschüttung?
Nee, Darlehen, ja. Also würde ich jetzt nicht einsehen, da die Versteuerung zu machen. Ja.
Ja.
Darlehen aus der Holding, respektive, ich würde vielleicht sogar in der Holding investieren, in ein Aktienportfolio und das dann bei der Bank beleihen lassen,
mit einem
Barkredit, dass es weiterhin investiert bleibt. Mir dann das Privatdarlehen daraus geben und dann quasi halt abbezahlen an sowohl Holding als auch die Bankfinanzierung.
Ja.
Das wäre so tendenziell das Ding.
Ja.
Ich bin halt selber immer so eingestellt, dass ich mir immer erst Assets kaufen würde und dann, deswegen habe ich jetzt auch so ein bisschen gehadert mit der Antwort, ich würde mal immer erst einen Immobilienbestand aufbauen und den hätte ich quasi so optimiert, dass ich mir dann noch meine private Bude zusätzlich
rein mathematisch weiß ich das auch. Nur gucken, wir haben jetzt 3 Kinder.
Alles gut.
Also ich weiß, das ist eine Ausgabe.
Das ist
mir klar und das ist mir wert.
Dann ist alles vollkommen fein. Ne? Also aus einer Finanzberatungsperspektive natürlich immer...
Okay, gut, mit derselben Logik könntest du auch eher ein Polo statt ein Porsche fahren, oder?
Nee, ich würde sagen, der Polo würde mich mehr kosten.
Warum?
Weil ich ja quasi dann zeigen würde, ich bin ein Finanzberater, der finanziell nicht erfolgreich ist.
Ja, okay, so siehst du das.
Also, ich glaube schon, dass es für die Zielgruppe, die wir auch haben, einen gewissen Anteil ausmacht, okay, der ist jung, ich meine, ja. 31 ist auch nicht unfassbar alt, ja, der will mir was über Geld erzählen, was hat er überhaupt vorzuweisen, ja, und deswegen sind so diese Posts, die du auch schon angesprochen hast, mit Geld auf dem Bankkonto oder einer Uhr oder einem Auto, das ist in gewisser Weise etwas, was ja eine Legitimation dafür ist, dass ich zumindest ausreichend kreditfähig gewesen bin, dass man mir diese Dinge zur Verfügung stellt.
Klar, klar. Jetzt hatten wir eben den Case, dass jemand schon gut Gewinn mit nach Hause nimmt. Ja. Das sind ja häufig auch so Agentur-, Dienstleistungsbusinesses. Ja. Ja. Ne? Ja. Wir haben jetzt ja auch sehr viele Kunden, die Gründer sind von E-Commerce oder Tech-Startups. Ja. Die E-Commerce-Firmen sind meistens gebootstrapped. Mhm. Bei den Tech-Firmen, die haben meistens Investments drin. Ja. In beiden Fällen ziehen sie sich keine Gewinne raus. Und in beiden Fällen haben die keine riesigen, exorbitanten Gehälter. Ich habe gestern mit Lukas Bayer Podcast aufgenommen. Der meinte, er sieht halt viele E-Com-Gründer mit Multimillionen-Businesses, die sich 50.000 auszahlen. Ja. Ich vermute mal, bei den Venture-Capital-gefundeten Unternehmen, da werden sie sich vielleicht auch 90.000 bis 120.000 auszahlen. Aber die haben nicht diesen Holding-Gewinnhebel. Mhm. Wie würdest du das optimal gestalten?
Ja gut, ist ja immer die Frage, was ist dein Ziel? Wenn du jetzt in so einem Case bist, jetzt also E-Commerce oder wie
es... Langfristig ist es immer der Exit.
Genau, also die wollen ja exiten. Deswegen verstehe ich auch, warum die sich nicht so hohe Gehälter zahlen. Ja. Weil ein Geschäftsführergehalt sorgt ja letztendlich dafür, dass das EBIT gemindert wird. Und VC, Private Equity etc. pp., die kaufen der Firma immer... Also deren Metrik ist EBITDA. Ne? Die gucken immer auf EBITDA. Das heißt, wie viel Gewinn macht der Laden, in den wir gerade investieren? Wie viel Gewinn macht der potenziell? Und das Schlimmste für einen Private Equity Fund ist ja quasi, wenn das Investment, das er getätigt hat, nicht wächst. Das heißt, die Dinger müssen wachsen. Und deswegen gucken, genau, bestenfalls noch viel, viel mehr. Ja, und die haben dann alle ihre Gewinnstory. Vielleicht haben
sie Minimum. Die versuchen also im Durchschnitt so ein 3x hinzukriegen.
Die versuchen klarzukommen mit ihrem Geld, was sie haben und dadurch halt so viel Geld in der Firma zu halten wie möglich, damit sie halt eben diese große Erfolgsstory machen können, um irgendwann zu sagen, jetzt exiten wir und dann den großen Reibach zu machen. Ja? Das ist verständlich, aber die Frage ist halt immer, macht es so viel Sinn auch in puncto Lebensqualität? Ja? Mhm. Also ich habe selber am Anfang auch extrem auf Gehalt und sowas verzichtet. Also wir haben sehr, sehr spartanisch gelebt, um einfach so viel Geld in der Firma drin zu lassen wie irgend möglich. Ja. Aber irgendwann kommst du ja schon an den Punkt, dass du sagst, okay, ey, dieses gesamte Gehassel, das muss ich auch irgendwo in der in dem wahrnehmbaren Reichtum irgendwo niederschlagen. Weil ich kann mich extrem arm fühlen mit 3 Millionen in meiner operativen Firma auf dem Konto, wenn ich halt selber ein Gehalt habe, dass ich jeden Monat zusammenkratzen muss und gucken muss, dass ich meine Miete überweisen kann.
Und es ist ja auch alles relativ. Ich habe letztens gehört, wie war das noch? Wenn Bill Gates aufwachen würde mit dem Kontostand von Oprah, würde er sich von der Brücke schmeißen.
Ja, möglich, Glaube ich zwar nicht, dass das der Fall wäre, aber im Großen und Ganzen, also ist wirklich so relativ. Ja. Ich habe mich schon mit extrem viel Geld auf dem Konto extrem arm gefühlt und ich habe mich schon extrem reich gefühlt mit keiner Kohle. Ja. Deswegen, es kommt immer auf die eigene Perspektive an.
Ja. Sehe ich auch so. Und wenn man es später auf dem Exit hinarbeitet, dann hast du ja dann den großen, die große Ausbezahlung.
Ja. Doch das für viele ein großer Bruch ist, wenn das soweit ist, wenn die da sind.
Voll. Ich habe ja gestern mit dem Lukas Bayer geredet, der macht ja Exits und der hat auch davon geredet, dass viele erstmal so ein Loch fallen und dass viele dann auch wieder neu was starten. Weißt du, was ist der von den Leuten, die ihr hier betreut? Habt ihr da auch so Exit-Cases, die ihr beratet für was danach?
Also wir hatten schon Leute, die verkauft haben und für danach ist halt so, also meistens ist es so, dass die Leute, die verkaufen, die sind, die vorher schon finanziell erfolgreich waren.
Ja.
Tatsächlich, ja. Glaube ich. Also ist ja auch, ich habe einen bekannten Anwalt, der M&A berät und der hat gesagt, ey, ich betreue die Leute nur, wenn die nicht verkaufen müssen. Mhm. Wenn die nämlich mit dem Rücken an der Wand stehen, ist es scheiße. Dann macht es keinen Spaß. Dann ist, okay, die brauchen die Kohle irgendwie, die müssen da raus, die müssen das Risiko abstoßen etc. Dann macht das keine Laune. Er sagt, ich berate am liebsten die sagen, hör zu, wir haben 7-stellige Gewinne und ob ich jetzt verkaufe oder nicht, ändert jetzt erstmal an meinem Wohlstand für mich nichts. Klar, ich kriege einen, lass mal sagen, 5er Multiple oder sowas, auf den EBIT. Aber das hätte ich ja in 5 Jahren auch.
Wahrscheinlich sogar weniger, weil wir gehen davon aus, dass es wächst.
Ja, genau. So. Also das heißt also in dem Punkto muss man sagen, kann ich wohl verstehen, warum er sagt, ich berate nur diese Leute. Ja. Die halt, wie gesagt, vorher schon gutes Geld verdient haben. Und ich meine jetzt, sagen wir so, 7-stelliger EBIT, du kriegst einen 5er Multiple, du kriegst dann 5 Millionen, also machst 2 Millionen, kriegst du 10 Millionen, whatever. Ja. Die haben sich ja vorher meistens schon für die 1 Million Gedanken gemacht.
Ja.
Und meist ist es ja dann so, dass dann außenrum halt nur ein bisschen mehr gestackt wird. Also entweder du hebst halt die prozentualen Quoten hin und was ich dann ganz gerne mache mit den Leuten, ist ein psychometrisches Risikoprofil. Hm? Das heißt, ich gucke mir an, wann fängst du an, Eierflattern zu bekommen, wenn dein Portfolio einbricht? Hm? Wie wichtig ist dir Diversifikation? Wie wichtig ist dir nicht nur Diversifikation in den Assets, sondern auch in deinen Möglichkeiten, in ein Ausland zu gehen irgendwann mal. Ne? Also ist es dir wichtig, vielleicht eine Stiftung außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums zu haben, ja, außerhalb der EU, solche Punkte dann mal mitzunehmen. Ja. Und dann ist es halt nicht mehr nur, ich berate dich dazu, wie du dein Geld punktuell vermehren kannst oder erhalten kannst, sondern ich berate dich auch zu dem, was ist dein Ziel? Also worauf arbeitest du hin und wo ist deine persönliche Präferenz, die sich auch ändern kann? Ich nehme an, du warst risikoaffiner, als du noch keine 3 Töchter gehabt hast.
Ja, hatte ich auch kein Geld. Also ich habe auch kein Geld, dass ich jetzt...
So, das ist auch sehr schön. Ja, wenn man wenig Geld hat, neigt man zu mehr Risiko, weil was man verliert, gesehen, ist egal. Ne? Genau. Je erfolgreicher jemand wird, umso weniger risikoaffin werden die, erfahrungsgemäß.
Ja, ja.
Unsere besten Versicherungskunden sind die extrem Reichen, weil die haben was zu verlieren. Die wollen die ganze Zeit den Fokus drauf haben, hey, warte mal, ich will nicht mehr, dass mir was von dem, was ich habe, weggenommen wird.
Ja, ich habe auch mal was Cooles darüber gehört, wenn Leute gefragt werden, so was denkst du, was ist wohlhabend? Mhm. Also bei wie viel Geld bist du wohlhabend? Mhm. Und fast jeder sagt quasi ein Level über mir.
Das hört nicht auf, glaube ich.
Ne? Also das ist da, wo du richtig genug hast, so ein Level über mir.
Also ich glaube, man muss sich da sehr sich selbst auch mal in die Mangel nehmen und mal gucken, okay, warte mal, renne ich einem Vergleich hinterher?
Ja.
Was ist mein Bezugspunkt, wo ich mich wohlfühle? Und wenn das halt immer eine andere Person ist, wenn ich mehr habe als die oder sowas, das ist ja super toxisch für dich selbst. Das ist gar nicht gesund. Ja. Deswegen glaube ich schon, dass man sich so hinsetzen kann und mal gucken kann, okay, wenn ich jetzt den Rest meines Lebens Geldbetrag X hätte, inflationär ausgeglichen, dann würde ich mich sicher fühlen beispielsweise. Das ist etwas, das man rausfinden muss. Ja?
Ja.
Und da würde ich auch sagen, bin ich ein geiler Sparringspartner, weil ich die Leute dann mal die unangenehmen Fragen stelle, um rauszufinden, okay, wo bist du jetzt gerade? Und die dann da eben zu beraten kann, was die aufbauen sollten in ihrer Gesamtkonstruktion. Ja?
Wie viel Geld hat euer reichster Kunde?
Unser reichster Kunde müsste in seiner Holding so... Ah, nee, warte mal. Eben gerade vergessen. Ist ein gemeinsamer Kunde von uns sogar. Achtstellig.
Achtstellig
in der Holding. Safe.
Krass.
Safe. Behaupte sogar liquide.
Und in der Holding, weil du hast das es kommen noch mehr Sachen dazu. Mhm. Du hast häufig noch irgendwelche, vielleicht auch so private Immobilien, Autos, aber auch dir Firmenwert. Wobei, es kommt aufs Business an, also, wenn es ein E-Commerce ist, kannst du vielleicht verkaufen, wenn es eine Agentur ist, auf sich über uns.
Muss man gucken. Also ich finde, das ist natürlich so ein Vermögen, muss man ja immer sehr genau definieren. Mhm. Ja, Vermögen ist ja quasi ein Geldbetrag, den du jetzt liquide auf deinem Konto hast, aber Vermögen ist auch, wie jetzt eine Firma, ist ja auch ein gewisser Vermögenswert. So, die Frage ist nur, wie liquide ist dieser Vermögenswert? Ja, das muss man sich auch immer die Frage stellen, weil jetzt die Vetter Consulting zu liquidieren, wird schwieriger als ein ETF-Portfolio. Ja, weil ein ETF-Portfolio mache ich jetzt einen Trade, dann wird mir tendenziell in meinem Orderbook eben gesagt, jetzt wurde es gerade verkauft und dann habe ich die Kohle auf meinem Konto, vielleicht wurde direkt sogar noch die Steuer abgebucht und dann ist alles fein. Ja?
Genau.
Wohingegen so eine Unternehmenstransaktion jetzt von einer GmbH, die Situation sieht da schon ein bisschen anders aus. Ne? Deswegen muss man da immer so ein bisschen drauf schauen, wie ist das Vermögen einer Person tatsächlich strukturiert und also bei der Person, die hat liquides Vermögen, achtstellig.
Was hältst du von diesem, ich habe auch letztens in das Interview mit Markus Baulich bei dir reingeschaut und die Baulichs fahren ja auch eine harte Kante, dass sie sagen so, ey, das beste Investment ist deine eigene Firma. Mhm. Ich sehe es anders. Also natürlich musst du guten Gewinn fahren, eine gute Marge fahren.
Ja.
Natürlich musst du auch reinvestieren, du musst auch mal Geld ausgeben, hast Marketing-Spend, du musst mit Mitarbeitern Risiko eingeben, was ausprobieren. Ja. Ne? Du gibst ja immer mal wieder Geld aus, musst gucken, klappt das oder nicht, und du gehst ins Risiko. Ja. Gleichzeitig finde ich, du musst dir einen Topf aufbauen, außerhalb deiner Firma.
Ja.
Wie siehst du das?
Also ich bin zwischen den Stühlen, weil ich sage, auf jeden Fall hat Markus recht mit dem, was er sagt. Er sagt, hey, also wenn du jetzt einen Euro in den ETF investieren kannst oder in dein eigenes Business, wirst du mit dem eigenen Business eine höhere Rendite machen.
Jo.
Man darf aber nicht vergessen, dass Risiko und Rendite immer zusammenstehen. Und egal wie groß deine Firma ist, die ist nie unkaputtbar. In der Regel ist eine Firma nicht unkaputtbar. Das heißt also, ich bin da auch der Meinung, hey, betreibe auch Vermögensaufbau neben deiner Firma. Denn was viele GmbH-Inhaber falsch machen, ist zu glauben, meine Altersvorsorge ist meine GmbH.
Ja.
Und wir leben in solch disruptiven Zeiten, wo wir so viele Paradigmenwechsel zeitgleich haben, dass ich den Teufel tun würde, diesen Glaubenssatz aufrechtzuerhalten.
Ja.
Also ich bin nicht so verblendet zu sagen, in 15 Jahren sitze ich noch genauso hier wie heute und mache genau dasselbe Business. Daran glaube ich nicht. Dafür entwickelt sich Tech zu schnell. Da ist die E-Funktion viel zu heftig für die Entwicklungsstufen, die wir da drin haben. Deswegen muss man sagen, hey, ich bin der große Fan davon, benutze viel Geld in die Reinvestition. Aber wenn du 6 Monatsausgaben auf deinem operativen Konto hast und du hast die Investitionen schon geplant, schöpf das übrige Geld ab, bring es in Sicherheit, bring es in die Brandschutzmauer und investiere in konservative, leichte Assets. Ja. Weil es wird sehr unwahrscheinlich der Häusermarkt, dein ETF-Portfolio und deine Firma im selben Zeitpunkt abrauschen.
Ja, und ich bin ja mit einer Amerikanerin verheiratet. Deshalb bin ich auch großer Fan der amerikanischen Rente. Das heißt, dass du sagst, du musst auch Geld für dich selber zurücklegen. Das heißt, du musst dir irgendwie einen Topf aufbauen, von dem du... leben kannst. Du weißt doch nie, was kommt. Da gucken wir, jetzt sitzen wir hier.
4.0 oder sowas heißt das.
Es gibt zwei, genau, Roth IRA und 401k.
401k, genau.
Und, genau, es hat so ein paar Vorteile. Zum einen gibt es Steuervorteile, was ich finde, es ist so mies, dass es das in Deutschland nicht gibt. Aber du hast mehrere Steuervorteile mit so einem 401k.
Ja.
Das heißt, zum einen kannst du von deiner Steuer abziehen. Zum anderen kannst dein Arbeitgeber verdoppeln, auch steuerfrei.
Ja.
Na, das heißt, du hast, nehmen wir an, du investierst dann, ich glaube, es geht häufig so bis 4, 5, 6% von deinem Gehalt. Das heißt, nehmen wir an, du hast dann 5% von deinem Bruttogehalt, was du einfach 1:1 anlegen kannst. Ja. Dein Arbeitgeber kann auch nochmal 5% draufpacken.
10%
das heißt, genau, nehmen wir an, dass du hast diese 5%, wenn du die versteuert hättest, wären vielleicht 3%, stattdessen hast du 10%. Das heißt, du hast quasi das Dreifache von deinem äquivalent Nettogehalt, was du in deine Rente anlegen kannst, dann kannst du sie später steuerfrei auszahlen.
Ja. Ja.
Und die steckt natürlich alles auch in
die steuerfrei ausgezahlt?
Ich glaube,
ja. Weil von der Einzahlungskomponente her ist das betriebliche Altersvorsorgesystem in Deutschland sehr ähnlich.
Ah, ja, okay.
Deswegen war ich vorhin deine Frage vorhin mit dem, warum ich das so gut finde.
Ja, yes,
das ist sehr ähnlich. Ja.
Kommen wir nachher noch zu. Aber das heißt, du kannst halt sehr gut und schnell da Geld anlegen. Absolut. Und das finde ich super. Und ich finde auch die Eigenverantwortung gut, weil auch in Deutschland, schau mal, guck mal, jetzt ein Viertel der Deutschen arbeitet, Tendenz sinkend.
Ja.
Wie sollen, also wer soll denn unsere, wenn wir mal 70 sind, wer soll denn das bezahlen?
Also da wird was passieren. Da bin ich, also es kann nicht sein, dass wir, ich bin wie gesagt 31, das ist mehr als doppelt so alt, wie ich jetzt nochmal bin.
Ja.
Da wird was passieren.
Nee. Also, und da bin ich ein großer Fan davon zu sagen, du kannst quasi steuerfrei Geld anlegen und die hauen das natürlich in die amerikanische Wirtschaft.
Ja.
Naja, weil der DAX ist ja auch nicht so geil drauf, da schaue ich mich auch mal vor.
Ja.
Was, wenn das gut wäre und was, wenn du zum Beispiel noch mehr Steuervorteile findest, in Deutschland investierst?
Ja, verstanden. Ja, würdest du ja auch nochmal komplett lokal die Wirtschaft stärken. Ja,
weil guck, ich stecke mein Geld nach Amerika.
Ja gut, es sind halt weltweite Konzerne, die halt ihren Sitz in Amerika haben, wo man hauptsächlich...
Genau, genau, aber davon haben die Deutschen ja nichts. Dafür in Deutschland auch keine Arbeitsplätze geschaffen.
In einem Apple Store?
Ja, okay. Fair point. Kurze Unterbrechung, denn ich möchte dich an das Gewinnspiel erinnern. Als Dankeschön für deine Unterstützung verlosen wir bis einschließlich 15.04.26 einen Consulting Call mit mir persönlich, neue AirPod Pros oder ein iPhone 17 mit 512 GB. Alles, was du dafür tun musst. Erstens, abonniere den Podcast. Zweitens, hinterlasse uns eine ehrliche, schriftliche Bewertung bei iTunes oder hinterlasse Sterne bei Spotify. Drittens, erstelle einen Screenshot in der Bewertung und schicke uns diesen bei Instagram an @janlütjeton. Du möchtest zweimal in den Lostopf? Dann teile diesen Podcast in deiner Instagram-Story und markiere uns darauf. In den Shownotes kannst du alle Bedingungen nochmal nachlesen. Wie hast du eigentlich deine eigene Firma aufgebaut? Weißt, wie war so der Start und so deine ersten Hires?
Also ich habe ursprünglich mal Selbstständigkeit in einem Strukturvertrieb angefangen, wie fast jeder, der finanzdienstleistungsseitig irgendwie mal gestartet hat.
Wo warst du?
Königswege GmbH.
Ah, die kenne ich gar nicht.
Ja, ist ein kleinerer Vertrieb und da habe ich begonnen und dann bin ich da raus, weil die sind brutal gewachsen. Die haben eine Fremdakquisition gemacht von einem anderen großen Strukturvertrieb. Dann war das nicht mehr dieselbe Firma. Dann bin ich raus, habe mein eigenes Ding gemacht und das war damals noch alles mit Handelsvertreterbasis. Und irgendwann habe ich gesagt, ey, hör zu, das mit der Handelsvertreterbasis, nee, das mache ich nicht mehr. Ich mache jetzt nur noch feste Mitarbeiter und Personal Brand. So. Und das war eigentlich so die Geburtsstunde von Fetter Consulting. Okay. Das war im Januar 2022, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt Personal Brand.
Also knapp über 4 Jahre her.
Genau,
Coaches,
Berater, Trainer, Dienstleister. War damals die Ausrichtung, weil es da voll den krassen Coaching-Dienstleistungs-Hype und sowas gab. Da voll drauf gemacht. Dann bin ich halt quasi der Finanzberater von dieser Online-Marketing-Bubble geworden. Und dann haben wir uns irgendwann geöffnet für Selbstständige und Unternehmer quasi als Gesamtes. Ja.
Ja.
So, die ersten Hires waren Sales und Backoffice. Ja, das waren die beiden Personen, wie Luca hier vorhin gesagt, und meine direkte persönliche Assistenz Imke. Das sind auch beide noch fully hier. Also muss ich sagen, dreimal klopfen auf Holz. Weil normalerweise sagt man ja auch so, dass wenn ein Unternehmen wächst, die Mitarbeiter, die man am Anfang hat, tendenziell schon dazu neigen, nicht mehr dabei zu sein. Und da haben wir auf jeden Fall auch Leute mit am Start, die von Geburtsstunde 1 hier mit dabei waren.
Ja, verstehe ich. Bei uns ähnlich. Also wir hatten ein, zwei Leute, die am Anfang echt viel wert waren und wo es dann einfach nicht mehr gepasst hat. Mhm. Gleichzeitig haben wir noch ein, zwei Leute, ach, zum Beispiel auch Jessie, Recruiterin, und sie ist jetzt seit, ey, die ist jetzt, glaube ich, im Juli seit 5 Jahren dabei.
Ja, geil.
Und die ist eine Granate.
Voll nice, ja. Ja, voll schön auch, ja, wenn man so Leute so lange auf dem Weg damit dabei hat. Ja.
Klar, und wir kennen uns total gut, wissen so ziemlich alles übereinander. Und die war in den guten Phasen dabei, in den harten Phasen dabei. Und die war ein riesiger Gamechanger am Anfang. Weil am Anfang ich immer viel Sales gemacht und sie hat die Delivery gemacht. So Leute wie Snox oder so am Anfang, die hat sie alle bedient. Das ist unsere ganzen krassen Referenzen am Anfang. Die hat sie operativ bedient.
Das ist voll nice, ja. Also ich finde es auch cool, wenn man dann so mit jemandem dasteht und so, ey, kannst du dich noch erinnern, als es so und so war? Und so, ah ja, krass, ja, was wir alles geschafft haben, ja.
Was hast du damals so im Hiring anders gemacht, was du heute anders
damals regelst? Nur Netzwerk.
Ja.
Muss ich auch sagen, ist damals für uns der richtige Weg gewesen. Ich glaube auch, dass viele das am Anfang unterschätzen, dass du in deinem direkten Netzwerk ja viel den Vibe, den du brauchst am Anfang.
Voll.
Wo man so ein bisschen auch tendenziell mehr leisten muss oder ähnlich machen muss. Ja, zum Beispiel, also Christian, der hinter der Kamera sitzt, war damals Dienstleister. Für uns, als wir YouTube angefangen haben, hat er mich damals gebeten, hör zu, ich betreue dich ein Jahr lang YouTube und wir machen das geil und sonst was, ja. Und jetzt mittlerweile ist er hier bei uns fest und betreut mich hier als Videograf.
Ja.
Ist auch ziemlich nice, weil die Leute halt vom Vibe her gepasst haben. Die gesagt, ey, ich stehe mit dir. Christian, ich habe auch schon nachts um 2 Uhr Videos aufgenommen, ja, weil halt einfach die Zeit nicht anders da war und haben das zusammen gerockt. Und ich glaube, da brauchst du am Anfang einfach die Leute, die halt mit dir diesen Kampf durchstehen.
Voll.
Je größer du wirst, umso mehr wirst du ja auch konzernisiert, ja, so feste Strukturen, feste Entscheidungsbäume etc.
Ja.
Und dann ist es auch nicht mehr so nötig, ne? Also heute muss ich nicht mehr um 2 Uhr im Podcast stehen. Letztens hatte ich auch einen Gast, der gemeint hat, ja, du ganz kurz, ich würde halt erst um 22 Uhr bei dir im Podcaststudio ankommen, dann könnten wir ja noch abends. Das mache ich nicht mehr.
Ich muss ja morgen zum
CrossFit. Ich werde mich jetzt nicht hier um 20 Uhr noch hinsetzen, 2 Stunden Podcast machen, dann stehe ich am nächsten Tag nicht auf. Das mache ich nicht mehr.
Ja.
Also, weil ich einfach weiß, ich weiß, dass es mir gut tut, ich weiß, wie die Dinge funktionieren und wir kriegen das geregelt. Ja.
Ja, und ich glaube, es gibt immer am Anfang diese 1 bis 3 Jahre, wo du einfach ballern musst wie ein Blöder.
Es
muss irgendwann kippen.
Genau, irgendwann
wo du immer noch gerne viel arbeiten kannst, aber nicht mehr den Task hinter herlaufen muss, 60, 70, 80 Stunden die Woche.
Es war damals anders. Ne? Also war ja wirklich, ich kann mich noch erinnern, erstes Büro, ich hatte bis 21 Uhr Consulting Calls und danach halt noch den ganzen Kram abarbeiten, mit E-Mails schreiben und sonst was. Da bist du einfach fully invested in diesen Business Case.
Ich war am Anfang auch echt durch, auch am Anfang. Ich habe auch so viel immer Calls gehabt und echt, dann muss ich abends im Auto nach Hause fahren. Ich saß teilweise echt nach der Arbeit erstmal 20 Minuten auf dem Sofa, weil ich so Kopfschmerzen hatte. Muss, also mit dem Kopf in den Händen, damit ich wieder Auto, erstmal 20 Minuten saß ich da einfach so, damit ich wieder Auto fahren konnte, um nach Hause zu kommen, sicher.
Und ich glaube, das können viele Leute nicht nachvollziehen, die kein eigenes Business aufgebaut haben, weil du einfach, du bist ja so, das ist ja alles in diesem Business bist irgendwie du, ja, alles ist irgendwie so dir entsprungen und du willst, dass es gut ist, du hast ja einen gewissen Selbstanspruch und dann immer da weiter reinzupushen, ist schon ein Ding.
Ja, es sind auch immer Übertreiber, also alle, wir haben alle leicht an der Klatsche, also ist ja nicht normal. Gleichzeitig, man guckt ja auch immer diese ganzen Filme, so Spider-Man, Gladiator und man denkt immer, boah, krass. Wie cool die Leute sind.
Ja,
ich finde es mal schade, wenn du an nichts, und ich finde genau das ist ja irgendwie das, was du Unternehmer machst. Ich meine, wir werden, wahrscheinlich gibt es irgendwie keinen großen Krieg für uns, ne? Wir werden auch keine Superfähigkeiten haben, wir werden wahrscheinlich nichts Besonderes erfinden, aber es ist in der Firmaaufwand, da kannst du dich selber mit testen.
Ja, ja.
Das ist ja das, was man bei den Superhelden geil findet, das machen dann letztendlich doch weniger.
Ja, also ich bin voll bei dir, ich finde auch Unternehmertum ist so eine Journey, um zu gucken, okay, wie weit kann ich XYZ treiben?
Voll.
Also wie weit kann ich schaffen? Weil irgendwann, also wenn man jetzt so finanziell auf dem Niveau ist, das wir jetzt auch vorher in der Folge bei Geld, Geld, Geld besprochen haben, du bist ja irgendwann an einem Punkt, wo du sagst, okay, rein für das Geld des Wegens mache ich es jetzt nicht mehr.
Also, du hast ja eben gesagt, ihr macht, war das Ergebnis 1,8 Millionen. Ergebnis. Bei wie viel Umsatz?
4,3 waren letztes Jahr.
Okay, also
knapp 40%.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen, knapp über ein Drittel. Ja, nice, Respekt, das ist sehr, sehr cool.
Ja.
Ich muss die Zahlen kurz abfragen für ein Thumbnail.
Gerne, gar kein Problem.
Ja, nee, aber ich finde das cool. Wir hatten ja eben auch schon das Thema Mitarbeiter angesprochen. Und Benefits ist ja so eine Hassliebe für mich, beziehungsweise mehr Hass als Liebe. Ich habe kein gutes Verhältnis zu Benefits.
Ja, verstanden.
Denn ich komme ja aus der Hiring-Brille.
Ja.
Und ich finde, Benefits sind super als Retention-Tool. Für mich sind Benefits immer Belohnung für gute Arbeit. Ne, gib die Leute betriebliche Altersvorsorge oder geh mal essen, kauf den E-Bike.
Ja.
Zum Beispiel meine Firma stellt mir auch ein Mountainbike zur Verfügung, weil ich ein guter Geschäftsführer bin. Seit 3, 4 Jahren. Also sehr cool. Ich fand aber, dass Benefits nie ein gutes Hiring-Tool sind.
Verstehe ich.
Weil Also wenn du mit wenig Arbeit, mit flexiblen Arbeitszeiten wirbst, also wenn du mit wenig Arbeit wirbst, bekommst du halt Leute, die wenig arbeiten wollen. Mhm. Wenn du mit Happy Hour wirbst, bekommst du Leute, die gerne um 16 Uhr sich einkippen. Mhm. Und wenn du mit E-Bikes wirbst, bekommst du Leute, die vielleicht gar nicht mehr selber in die Pedale treten wollen. War immer so mein Ansatz.
Verstanden.
Das heißt, meine erste Frage an dich ist ein bisschen so, wie siehst du das Thema Benefits allgemein?
Also ich bin deiner Meinung, also jemand sollte kommen wegen des Jobs.
Ja.
Und auch, weil er Bock auf den Job hat und weil er in die Team-Culture passt.
Ja.
Das wäre immer mein Fokus. Ja. Deswegen, ich bin ein großer Fan von Dingen, weil ich glaube, also wie zum Beispiel betriebliche Altersvorsorge oder Krankenversicherung oder whatever, bin ich dann ein großer Fan von, auf Grundlage dessen, dass ich als Unternehmer auch glaube, dass ich einen sozialen Auftrag habe. Meinen Leuten gegenüber und den Leuten, die ich hier beschäftige. Und ich weiß beispielsweise, dass wir ein Rentenversicherungsproblem haben oder dass die Krankenversicherung irgendwann kippen wird und ähnliches. Und sage, okay, die Leute, die hier mit dazu beitragen, dass wir so erfolgreich sein können mit dem Business Case, die sollen auch was davon haben. Mhm. Ja, und für ihre eigene finanzielle Situation. Deswegen zahlen wir geile Gehälter und gucken halt auch eben auch, dass die auch später, wenn die mal älter sind, keine finanziellen Probleme bekommen. Ja, dass wir machen unsere Mitarbeiter auch als erstes zum Beispiel, wenn wir eine Immobilienfirma zur Verfügung haben, sagen wir denen, willst du eine kaufen? Ja, weil wir wissen, das wird die Altersvorsorgeprobleme.
Ist das so eine Art Fonds, wo man sich beteiligen kann an einem Immobilien?
Du kannst wirklich einzelne Objekte einfach kaufen. Okay, cool. Ja, also die sind ja hier in der Regel gut finanzierbar, die Leute, ja, weil sie halt eben, wie gesagt, gute Gehälter bekommen, können dann so sich ein Objekt kaufen und haben dazu noch die betriebliche Altersvorsorge und Mineralwasser als Benefit, ja, und eine moderne Umgebung. Also das sind so die Sachen, die ich ganz gut finde. Ich bin aber deiner Meinung eher so als Bindemittel, ja.
Halt Retention.
Ich würde jetzt nicht sagen, schreib jetzt auf deine Ländeseite oder deine Karriereseite, wir bieten X und deswegen solltest du bei uns arbeiten. Nein, arbeite bei uns wegen der Story, arbeite bei uns wegen des Leitbildes, wegen der Energy, die das Team mitbringt, ja. Und der Rest ist dann eben noch als Zusatzgimmick.
Ja, weil ich sehe es auch so wie du. Ich finde das eine coole Belohnung für gute Arbeit, aber keine Hiring Tools.
Ja.
Gleichzeitig, man kann es ruhig hinschreiben, was macht, das sollte nie der Triggerpunkt sein. Wir sagen bei uns auch immer so, A-Player kommt für die Arbeit, B-Player kommt für Benefits, C-Player kommt zum Chillen.
Okay, deswegen hier ABC, ja?
Genau, genau. Und deshalb, wenn wir auch Werbung machen, wir hatten ja auch schon vorhin in unserem Podcast bei dir, bei Geld, 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 über euren Hire gesprochen, der ansteht, dann mache ich auch die Triggerpunkte wissen, was kann der fachlich machen, was kann der hier möglich machen, was nervt denn an seinem Job? Ist aber kein E-Bike.
Nee, auf gar keinen Fall. Also das, wie gesagt, ist alles nur coole Sachen dazu, Ey, wollt ihr das haben, findet ihr das cool? Genau. So entscheiden wir ja auch. Und was ich jetzt zum Beispiel gut finde, weil du meinst, so zum Halten, oder wenn jemand einen guten Job macht.
Ja.
Wir haben zum Beispiel das System so, bei betrieblicher Altersvorsorge, wir schenken dir Geld, wenn du selbst bereit bist, Geld in diese Altersvorsorge zu investieren. Mhm. Das heißt also, für jeden Euro, den du bereit bist, in deine eigene Altersvorsorge zu investieren, legen wir einen Euro oben drauf.
Doppelt,
mega. So, dann, deswegen habe ich ja vorhin mit 401k, wo du meinst, das Arbeitgeber kann das machen. Genau das ist unser System. Ey, wenn du nichts machen willst, dann kriegst du auch nichts. Ich habe auch keinen Bock, als Unternehmer dir quasi Geld hinterherzuschieben, für das, dass du nimmst. Wenn du bereit bist, selber was dafür zu machen, bin ich der Erste, der hier mit in der Reihe steht und sagt, hier, nimm noch Geld mit und
top. Ich finde das ja mega, vor allem dieser Verantwortungsgedanke, weil wir haben ja alle relativ junge Mitarbeiter. Absolut. Niemand geht in den nächsten Jahren in Rente.
Ja.
Das heißt nicht, wir würden so jemanden nicht heiraten, natürlich nicht, aber er hat sich halt so ergeben. Und da finde ich es ultra fair, also finde ich sehr cool von dir zu sagen, ey, ich bin auch mitverantwortlich für die Altersvorsorge meiner Mitarbeiter.
Absolut.
Was ist echt noch gar nicht so auf dem Schirm, weil das alles noch sehr weit weg ist.
Das werden sie nicht haben, weil die sind mit ihrem Leben beschäftigt. Und jetzt, keine Ahnung, wenn wir jetzt hier jemanden haben, der Anfang 30 ist oder sowas, du hast vorhin schon gesagt, mit 30 hat bei dir erst angefangen so ein gewisses, oder hast du gewusst, okay, ab 30 muss ich was reißen. Ja. Viele Leute sind jetzt hier auch teilweise unter 30, wo ich denen so einfach ein Bewusstsein mitgeben will. Guck mal, es gibt Dinge, die musst du auf dem Schirm haben. Die werden für dich relevant werden. Ja. Wenn wir jetzt auch beim Mittagessen, wenn wir alles dann zusammen chillen, so, dann reden wir über solche Sachen. Ja. Dann wurde einmal so, ey, ganz kurz, guck mal, ihr könnt jetzt das und das und den Move machen, der wird euch diesen Vorteil bringen. Mhm. Ja. Und deswegen ist hier auch jeder auf einem Niveau, wo er sich halt mit solchen Punkten auseinandersetzt für sein eigenes Leben.
Voll. Wenn wir jetzt ein gutes Team haben, wir wollen die belohnen.
Mhm.
Kannst du mir einfach mal so einen kleinen Abriss geben? Was sind die Benefits, die man so machen sollte?
Mhm.
Lass uns gerne mal zuerst so alles außerhalb diesem richtig finanziellen Kram anschauen.
Ja.
Sei es jetzt so Team-Events oder sowas.
Ja, finde ich geil.
Und dann Punkt B, der ganze Kram mit Steuer, Finanzen, Versicherung, Altersvorsorge, Fonds, Immobilien.
Ja. Also Team-Events, bin ich voller Fan von. Mhm. So, ey, wenn wir Ziele, wenn wir jetzt zum Beispiel hier einen neuen Monatsrekord hitten, dann gehen wir mit dem Team essen.
Cool.
Das ist zum Beispiel so ein Ding. Dann machen wir ein bis zweimal im Jahr eine Teamreise.
Cool.
Waren wir letztes Jahr in Girona. haben da alle eingepackt, haben Airbnb, große Villa gemietet mit Pool und in der Nähe vom Meer. Und dann sind wir da halt ans Meer gefahren und waren am Pool, haben da Musik gemacht und Schlag den Chef gespielt. Wie Schlag den Raab. Ja. Jeder durfte ein Game vorschlagen und haben wir über die 3-4 Tage Schlag den Chef gespielt. Also super witzig, durften immer so einen quasi vorschicken, haben dann gegen uns competed.
Wie viel Prozent hast du gewonnen?
Wir haben gewonnen. Also, das haben Luca und ich gemacht, er die Vertriebsleitung macht und ich hier so operativ diese Geschäftsleitung.
Ich sehe dich schon so, als wenn du so ein paar Jahre mit den Kindern beim Mensch ärgerlich spielen, so morgens, boah, hier, zack, verloren. Also, ja. Ab in die Kita.
Wir haben hier wirklich, also es waren geile Sachen dabei, ne? Ja. Also so 200 Double Unders auf Zeit, also zweimal Seilspringen zum Beispiel oder M-Rap-Liegestütze, aber auch Songs raten. Ja, also wirklich, standen so zwei Stühle gegenüber, dann wurde Lied abgespielt, dann muss man so einen Buzzer klicken und wirklich ultra Laune gemacht.
Das ist cool.
Mega Spaß. Dann, was ist da noch, was man so zusätzlich macht? Also Getränke und sowas. Ich finde das voll affig, wenn Leute hier ihr eigenes Trinken mitbringen müssen. Ja. Und wir haben hier im Team auch, also die fünf Jungs, die hier so voll Fitness am Start sind, die haben auch die Regel, einer pro Tag bringt das Mittagessen für alle. Quasi. Ah, cool. So. Und das heißt, wir essen jeden Tag alle dasselbe. Wir essen immer Reis, Hühnchen und Spiegelei.
Ja.
Und das heißt also, montags kauft es der David, dienstags kauft es der Tobi, mittwochs kauft es der Luca. Und dann habe ich quasi immer für alle. Du hast quasi nur einmal die Woche, wo du dich drum kümmern musst oder was liefern lassen musst. Nice. Und die restlichen Tage ist halt dann dafür gesorgt, auf Grundlage von dieser Dynamik. Das finde ich ganz nice. Deswegen haben wir auch hier Getränke, Softdrinks, Wasser. Ansonsten sollen die sich so viel nehmen, wie sie wollen und Kaffee so viel nehmen, wie sie wollen. Weil die sollen hier einfach eine geile Umgebung haben.
Ja, und ich finde es auch cool, dass die Mitarbeiter diesen Finanzdruck haben. Ich hatte vor einiger Zeit auch mal ein Erstgespräch beim Kunden. Da meinte die auch mit so einem Geschäftsführer gesprochen, so eher konservativer. Und der meinte dann auch so, ja, meine Mitarbeiter können auch Gehaltserhöhung haben. Dann habe ich ihnen gleich gesagt, da machen wir halt gar keine Team-Events mehr. Das geht aber nicht alles. Und ich meinte so, Junge, wie dumm kann man sein?
Verstehe ich nicht. Also
wirklich.
Der Vibe ist doch einfach am Ende des, wenn die Leute hier reinkommen, haben Bock, die wollen hier sein. Ne? Ich habe dir das ja gerade vorhin gesagt mit so, ey, die wollten dann nochmal pushen. Ja?
Ja.
Wollten auch, dass du Geld verdienst, also ich als Geschäftsführer nochmal Geld verdiene. Ja. Weil es denen wichtig war, weil sie gemerkt haben, okay, der gibt das auch zurück.
Ja.
Dann habe ich doch das alles, was ich will. Ja? Wenn die erste Frage ist, okay, was kann ich machen, dass du mehr Geld verdienst?
Ja.
In dem unternehmerischen Kontext bin ich der absolute Gewinner. Ja? So.
Ja.
Und dann fängt es halt an, mit diesen finanziellen Sachen.
Ja.
Ich finde, wie gesagt, also weil es auch gesetzlich verpflichtend ist, einfach BAV, aber halt ordentlich, nicht nur in dieser gesetzlichen Pflicht, sondern halt geil. So wie ich es gerade beschrieben habe, hey, für jeden Euro lege ich 50 Cent oben drauf oder lege ich einen Euro oben drauf, finde ich sexy. Da haben die Leute einfach eine coole Möglichkeit, nur ein bisschen was vom Netto zu benutzen und kriegen trotzdem noch viel geschenkt. Ja? Und haben dann hinten raus einfach zusätzlich zur gesetzlichen Rente nochmal eine ordentliche Altersvorsorge.
Ja. Und muss man auf diese Beträge als Arbeitgeber die Arbeitgebersteuern zahlen?
Du meinst die Sozialversicherungsbeiträge?
Ja.
Nee, also die werden, also der bis zum gewissen Teil, ist ein bisschen komplexer, aber bis 338 Euro mittlerweile ist es komplett sozialversicherungsbefreit.
Pro Mitarbeiter pro Monat?
Ja, genau.
Ja.
Und wir bauen es in der Regel so, dass wir halt sagen, okay, bis zu diesem Betrag von diesen 338 Euro, wenn die jetzt in ETF fließen, dann bist du eigentlich schon mal cool, also nur mal eine zusätzliche Altersvorsorge damit aufgebaut und dann zahlen wir eben diese 100% drauf. Das heißt, also die müssen brutto um die 150 Euro umwandeln, kriegen dann brutto 150 Euro obendrauf, mindern damit natürlich ihr Netto und ihre Sozialversicherungslast, muss man auch auf dem Schirm haben. Und wir müssen sie als Arbeitgeber auch nicht abführen. Deswegen kostet es uns auch nicht so viel. Viele Arbeitgeber, das kostet dann so, ach Bullshit, das kostet gar nicht so viel. Wenn man es mal wirklich durchrechnet, kostet das wirklich überschaubar viel Kapital für das, dass du den Leuten einfach einen guten Dienst
machst. Und du bist ja auch der beste Beweis dafür. Du kannst ein Team aufbauen, das glücklich ist, das gut verdient und du kannst trotzdem noch einen sehr sauberen Gewinn fahren.
Absolut,
ne?
Absolut.
Und meistens geht es ja auch Hand in Hand.
Ist so, also das steht und fällt ja mit den Menschen, die du hier beschäftigst. Ja. Einfach Punkt. Ja.
Ja, alle Leute, die ich auch aus unserer Bubble kenne, die echt fett verdienen, die zahlen auch echt fette Gehälter.
Absolut, also einfach ein gutes Geld. Ich meine, wir haben es ja vorhin drüber gehabt, was für Positionen, die wir jetzt gerade suchen, was die hier verdienen kann.
Ja.
Safe sechsstellig, und in unserem Vertriebs... Also, hier hatte auch jemand schon 34.000 Euro Monatsbrutto. Ja?
Krass.
Also, es kommt vor, wenn man das halt ordentlich, den Job ordentlich macht.
Ja, so. Ich hatte letztens auch zum ersten Mal, dass ich einer Mitarbeiterin mehr Bruttogehalt ausgezahlt habe als mein erstes Jahresgehalt.
Ja, ist auch geil. So, und dann, wie gesagt, also Krankenversicherung, betriebliche finde ich auch geil, weil du kannst hier so Konzepte aufbauen mit einem Budget, Gesundheitsbudget. Mhm. Und jetzt hat der eine vielleicht häufiger mal professionelle Zahnreinigung, was er gerne macht. Der andere will Kinesotapes. Und je nachdem, was die da halt dann so haben oder muss mal zur Massage, whatever, dann wissen die einfach, ey, der Chef zahlt dafür mit. Oder jemand hat eine Brille und Brille kostet auch immer Geld und bla. Hat dann so eine Gesundheitskrankenkarte von der Firma, kannst du auch labeln lassen, bezahlt dann damit, kriegt das direkt erstattet und dann gibt es halt noch so eine Essenszuschüsse, Erholungsbeihilfe, all diese kleinen Sachen, Sachbezugskarten etc. 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 Das ist alles ziemlich, ziemlich nice, um halt quasi so um das Gehalt herum nochmal so ein paar Dinge zusätzlich möglich zu machen.
Cool, cool. Ey, zum Abschluss spielen wir immer Hire or Fire.
Ja, geil.
Das heißt, ich habe hier quasi so 5 Profile von Leuten, die ich dir kurz vorstelle.
Und ich sage, ob ich die einstellen würde oder ob ich die feuern würde.
Genau, Hire or Fire.
Hire or Fire.
Das heißt, das erste, ein Head of Sales, geile Bewerbung, aber er fährt dann Fiat 500.
Hire. Geile Bewerbung?
Ja.
Also, weiß ja,
geiler CV, geiler Typ, macht einen guten Eindruck, gutes Bewerbungsgespräch, aber Fiat 500 siehst du vor der Tür.
Testen.
Testen, hire. Okay, dann ein Setter, jung, hat Bock, aber harter bayerischer Akzent.
Schwierig. Nee, kann ich machen.
Also?
Fire.
Fire. Dann ein zertifizierter Versicherungsmakler.
That's it?
Ja.
Ja, das ist mir zu wenig Informationen. Fire.
Okay, dann Vermögensberater, aber macht Privat-Krypto-Day-Trading.
Nee, mal raus.
Du musst das
fire.
Richtige
Wort. Fire.
Ja, danke. Dann saß im Jugendknast, aber jetzt sauber, macht 200 Wahlversuche am Tag.
Fire. Kann ich gar nicht einstellen, darf ich nicht.
Ach, darfst du nicht?
Nee.
Das wirst du nicht. Ich würde ihn sofort einstellen.
Darf ich nicht.
Krass. Also Leute,
die... Führungszeugnis.
Ah, krass. Ja. Geil. Also, Tobi, danke, dass du heute mit dabei warst. Ja. Eine geile Folge.
Dankeschön, hat sehr viel Spaß gemacht.
Richtig Spaß gemacht. Hast du eine Idee, was denkst du, wer ist so eine Person, die ich auf jeden Fall hier mal einladen sollte? Also hier. Nicht bei dir im Studio, sondern bei mir.
Wen könntest du anstellen? Du hast gesagt, Marwan Karl hattest du jetzt kürzlich bei dir. Ja. Wer könnte sich richtig geil für dich...
Also wer hat ein geiles Team aufgebaut, das du kennst
richtig
zum Beispiel?
Kevin Arrhenia.
Kevin
Arrhenia von K+A, ein richtig geiles Team.
Cool.
Ja, die Leute sind richtig geil. Cool. Also der kann dir da einiges erzählen.
Geil.
Nice.
Geil. Cool, dann vielen Dank. Und wenn ihr Support im Hiring braucht, wenn ihr sagt, oh, ich brauche neue Mitarbeiter, ich habe generell Probleme im Team, startupfinish.de und mein LinkedIn und kommentiert gerne, hinterlasst eine coole Rezension. Tobi, ich sage vielen Dank für das Interview und dass du mich hier empfangen hast in eurem Geldstudio.
Sehr, sehr gerne. Geile Folge, hat sehr viel Spaß gemacht.
Geil, check.
Fire, der Startup-Talk mit Jan Lüthje-Toden.